Verehrte liebe Schwestern und Brüder, der bekannte deutsche Schriftsteller Martin Walser hat termingerecht zu unserem Gnadauer Kongress seinen neuesten Roman veröffentlicht. Er dachte freilich mehr an die Frankfurter Buchmesse. Trotzdem passt das sehr gut, sein Romantitel heißt nämlich Ohne einander. Ohne einander, es geht da um eine Familiengeschichte und um das Verflochtensein dieser Familie in die Gesellschaft hinein, und es zeigt sich in jeder Beziehung ohne einander. Der Mann ist ein Schriftsteller und er sagt, man kann dieses Leben gar nicht anders bewältigen, als indem man es immer wieder umschreibt, bis das Leben am Ende weiße Schatten wirft. Ja, wenn das so einfach wäre, dass man aus dem Leben Papier machte, das Leben so lang umschreibt, bis es weiße Schatten wirft. Ohne einander. Unser Kongress hat das Stichwort Schritte zueinander. Wie man das macht, ich denke, das ist ganz einfach. Man muss nur einen Treffpunkt vereinbaren. Zum Beispiel das Mittagessen. Und schon sehen Sie, dass es Schritte zueinander gibt. Ich bin eigentlich der guten Hoffnung, dass unter den Schirmen dort vielleicht sich sogar einige junge Menschen finden und dass dieser Kongress ehestiftend ist. Was ich sagen will, Schritte zueinander dadurch, dass man einen Treffpunkt hat. Nun hat ja Gnadauer zwei Brennpunkte formuliert von seiner Geschichte her, und diese beiden Brennpunkte sollen jeweils Treffpunkt sein für eine der Bibelarbeiten. Gnadauer ist Verband für Gemeinschaftspflege, das ist der eine Brennpunkt, und Evangelisation, das ist der andere. Und es wäre schön, wenn diese Brennpunkte die Treffpunkte würden, dann kämen wir sozusagen von selbst zueinander. Bevor ich auf den Bibeltext eingehe, möchte ich den Bibeltext so etwas bauen wie eine Bühne. Mit einem Hintergrund und Kulissen rechts und Kulissen links und in der Mitte dann das Wort Gottes. Was den Hintergrund angeht, ich frage zunächst einmal, wie alt ist eigentlich Gemeinschaftsbewegung? Nun, wenn man das auf Gnadauer bezieht, ist Gemeinschaftsbewegung gut 100 Jahre alt. Aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann beginnt Gemeinschaftsbewegung in der Ewigkeit im Herzen Gottes selbst. Lasst uns Menschen schaffen, sagt Gott, ein Bild, das uns entspricht. Nicht wahr? Gott ist in sich nicht einsam. Der dreieinige Gott ist ein ewiges Gespräch. Und nun will Gott Gemeinschaft schaffen und sich ein Wesen hervorrufen, mit dem er im Gespräch sein kann. Also, die Erschaffung des Menschen ist ein Akt der Gemeinschaftsbewegung Gottes. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und er schafft den Menschen als Mann und Frau. Wie Gott nicht einsam ist, so sollen auch die Menschen untereinander im Gespräch sein dürfen. Und da gibt es ja jene herrliche Szene, dass dem Menschen aus dem Erdenkloß, dem Adam, der vorher den Tieren Namen geben durfte, der hat sie also zoologisch eingeordnet, du Kamel, du Ochs, du Pferd, aber eine Gefährtin wurde nicht gefunden, dass ihm ein Gegenüber zugeführt wird. Der Dichter Herder hat von der jauchzenden Bewillkommnung gesprochen, dass dieser Adam in die Hände klatscht und sagt, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Wein von meinem Wein. Da kommt die Gemeinschaftsbewegung Gottes bei den Menschen an. Dann geschieht ja etwas sehr Schönes, dass der Mann seinen Namen nimmt. Ich heißt er. Und dies Gegenüber nennt er dann Isha. Das heißt, er gibt sich selbst ganz drein. Das ist nötig, wenn Menschen einander begegnen wollen, dass sie sich selbst ganz drein geben. Gemeinschaftsbewegung, die aus dem Herzen Gottes kommt, von Anbeginn der Schöpfung her. Das ist das eine. Und dann wird uns auf den ersten Blättern der Bibel erzählt, wie die Gemeinschaftsbewegung, die Gott gestiftet hat, zerbricht. Zunächst die Gemeinschaft mit Gott. Durch das Attentat des Menschen auf die Gottheit Gottes. Er will sein wie Gott. Da zerbricht die Gottesgemeinschaft. Wir sehen den Menschen plötzlich hinter Büschen versteckt. Und dann macht er eine Aktion Feigenblatt, um sich vor Gott zu verstecken in seiner Scham. Und mit der Gottesbeziehung zerbricht dann auch die Gemeinschaft untereinander. Jetzt fängt der Adam an, sich von seiner Eva zu distanzieren und sie zu denunzieren, das Weib, das du mir gegeben hast. Gemeinschaftsbewegung scheint am Ende. Und dann die nächste Generation. Es wird eine Familie und mit der ersten Familie ist der erste Brudermord da. Und dazu der höhnische Kommentar, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dann wird uns erzählt von einer Art Gemeinschaftsbewegung, die die Menschen inszenieren. Sie bekommen es nämlich mit der Angst zu tun. 1. Mose 11, wir könnten zerstreut werden, deshalb lasst uns einen Turm bauen als Blickfang, an dem wir uns orientieren. Also Gemeinschaft soll das stiften, was wir Menschen können, was wir leisten, wozu wir technologisch in der Lage sind. Aber damit es gründlich geschieht, soll dieser Turm den Platz Gottes einnehmen bis in den Himmel hinein. Und da wird uns nun berichtet, dass Gemeinschaft nun so tief zerfällt, dass Babylon entsteht. Zerstreuung von Sprachen und Völkern. Gemeinschaftsbewegung aus dem Herzen Gottes tiefst versehrt, verletzt in der Sünde, aber von Gott nicht aufgegeben, denn da wird der Abraham erwählt zum Segen für alle Völker. Das ist der Hintergrund. Gemeinschaftsbewegung ist so alt wie die Liebesbewegung im Herzen Gottes selbst. Und was sie zerbricht, ist so tief wie die Sünde, wie die Rebellion gegen Gott. Das ist der Hintergrund. Jetzt möchte ich als Kulisse rechts und links zwei uns heute bedrängende Erscheinungen nennen, die sozusagen den Rahmen zu dem bilden, was uns die biblische Botschaft sagt. Das eine ist das Ende der Aufklärung. Mein verehrter, nun über 80-jähriger Lehrer in Marburg, der Professor Karl-Heinz Ratschow, der im Augenblick eigentlich wesentlich damit beschäftigt ist, seine erblindete und an Osteoporose schwer erkrankte Frau zu pflegen, schrieb mir vor einiger Zeit, arbeiten kann ich nicht mehr viel, aber ich gehe mit großen Dingen um. Und was er als großes Ding entdeckt hatte, war, dass eine Bewegung, die 200, 250 Jahre das Abendland geprägt hat, heute in Trümmern zerfällt. Ende der Aufklärung. Ich will nur einen Punkt herausnehmen. Aufklärung war ihrem Wesen nach Gemeinschaftsbewegung. Aufklärung war Gemeinschaftsbewegung. Da hat es den 30-jährigen Krieg gegeben. Da hatten die Katholiken und die Protestanten sich wechselseitig bekriegt. Und bei den Protestanten gab es die Lutheraner und die Reformierten und die Baptisten, dazwischen die Täufer. Und das Ganze schien ja nur Zertrennung zu schaffen. Dann kam die Aufklärung und sagte, wir müssen Gemeinschaft haben. Wo finden wir sie? Antwort, wir finden sie im Menschen selbst, in dem, was wir sind. Der Mensch, das Vernunftwesen, da treffen wir uns. Mensch muss man sein. Und wo Menschen sind, da ist Gemeinschaft. Aufklärung, das Humanum, als Punkt, in dem sich Gemeinschaft trifft. Ich liebe sehr die Zauberflöte von Mozart. Und da geht es darum, ob man den Prinzen Pamino, ob man den in diesen elitären Priesterkreis aufnehmen darf. Und da wird nach seinen Qualitäten gefragt. Ist er freigebig? Ist er verschwiegen? Ist er tugendsam? Er ist ein Prinz. Und dann kommt das entscheidende Wort. Mehr, er ist ein Mensch. Der höchste Würdetitel, den die Aufklärung zu vergeben hat, er ist ein Mensch. Dann geht es sogar so weit, dass eine Frau in diesen Priesterkreis eingeweiht wird. Da heißt es, ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, ist würdig und wird eingeweiht. Also was sagt die Aufklärung? Ob da einer Prinz ist oder Straßenfeger? Ob da einer männlich ist oder weiblich? Ob da einer schwarz ist oder weiß? Ob da einer jung ist oder alt? Und Lessing hat hinzugefügt in seinem Nathan, ob da jemand ein Moslem ist, ein Jude oder ein Christ, Hauptsache, du bist ein Mensch. Das ist das große Pathos der Aufklärung. in dem anderen den Menschen sehen und schon sind wir beieinander. Gemeinschaftsbewegung war die Aufklärung. Und heute erleben wir das Ende dieser Bewegung. Da gibt es militante Feministinnen und auf der anderen Seite rüsten die Männer nach. Da ist der Kampf der Geschlechter wieder da. Da ist nicht mehr die Frage, bist du Mensch, sondern da ist die Frage, bist du Deutscher oder bist du Ausländer? Bist du Serbe oder bist du Kroate? Die Nationen brechen wieder auf. Und dann erst die Religionen, da schlachten sich in Indien Moslems und Hindus wechselseitig und da werden Christen von militanten Moslems verfolgt. Wir erleben also, dass all das, was der Hauptnenner Mensch zudecken sollte, dass all das wieder da ist. Mann gegen Frau und Frau gegen Mann, Schwarze gegen Weiße, Deutsche gegen Ausländer und die Konfession und Religionen wieder einander. Man muss sich das deutlich machen, etwas, was 250 Jahre die Definition des Abendlandes war, Humanität, das, was wir als Menschenrechte und Menschenwürde definiert haben, das ist am Ende. Wenn man sagt, was das bedeutet, Ende der Aufklärung, dann bedeutet das die Frage nach dem Überleben der Menschheit. Die Gemeinschaftsbewegung der Aufklärung ist am Ende. Das sehen wir heute, das ist die Kulisse zur Linken. Ich will eine andere Erscheinung nennen, die genauso wesentlich ist. Das ist der missionarische Aufbruch der Weltreligion. Das ist zum guten Teil etwas ganz Neues. Die Buddhisten sind nie missionarisch gewesen. Das beginnt jetzt. Und zwar beginnt es, man muss das deutlich sagen, aus einem tiefen Mitleiden mit der westlichen Welt. Du armes christliches Europa, zwei Weltkriege hast du gemacht und dich zerfleischt. Du bist am Ende, es wird allerhöchste Zeit, dass wir kommen und dir aufhelfen. Das ist das Pathos jenes Aufbruchs aus Asien. Da gibt es also in Hannover schon ein Kloster, ein buddhistisches Kloster, da gibt es überall vom Islam hier die Minarets. Die Heiligtümer, die Religionen brechen auf. Das ist die eine Seite. Und die Religionen sind in bestimmter Weise auch Gemeinschaftsbewegung. Wir wollen einen Augenblick dabei stehen bleiben, damit wir sehen, Gemeinschaftsbewegung ist nicht eine Frage nach Gnadau, sondern ob es Gemeinschaft gibt, ist die Frage nach dem Leben des Menschen schlechthin. Gottes Heilsgeschichte als Hintergrund und der Sündenfall. Der einen Seite der Zerfall der großen Gemeinschaftsbewegung Aufklärung. Und auf der anderen Seite das Aufstehen der Religion. Was ist denn eigentlich die Logik der Religion? Die Logik der Religion heißt, der rote Faden, es geht durch Sterben nur. Wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Das eigentliche Thema der Religion ist, wir brauchen neue Menschen. Aber die gibt es nur durch den Tod des alten Menschen hindurch. Ich will einen Augenblick dabei bleiben, weil das ja eine sehr ernste Diagnose ist. Das ist ja komisch. Wenn ein Fuchs heranwächst, dann ist ein Fuchs und das ist ein ordentlicher Fuchs. Aber einen Menschen kann man nicht einfach heranwachsen lassen. Das sagt ihn jeder Völkerkundler. Da ist ein Mensch geboren, dann muss man was dran machen. Man muss ihm die Haare schneiden, die Fingernägel, das genügt aber nicht. Man muss seine Ohren durchbohren und da was reinmachen. In bestimmten Stämmen muss man die Nase durchbohren für einen Nasenring. Oder man muss die Unterlippe ausweiten, dass man da Schmuckstücke einlegen kann. Man muss den Körper überziehen mit Farben und dann auch mit Schmucknarben. Uns kommt das komisch vor, aber dahinter steckt eine tiefe Erkenntnis. Den richtigen Menschen muss man erst machen. Wenn er geboren wird, ist er noch gar kein rechter Mensch. Das ist das große Thema in den Religionen. Man muss sich das etwa mal an einem Stamm in Afrika bei dem Bombo klar machen. Da geht es um die Beschneidung. Beschneidung ist ja eigentlich in den Religionen nicht am achten Tag, sondern wenn ein junger Mann da wird, heiratsfähig und als Mann in den Stamm eintritt. Ja, und dann werden diese Jungen dort in den Wald geführt und dann gibt es schreckliche Dinge. Diese Operation, die da vorgenommen wird, ist ungeheuer schmerzhaft. Es gibt sogar Jungen, die dann in den Wald weglaufen. Und dann gibt es weitere Dinge. Es gibt tiefe Einschnitte. mit dem Messer in den Rücken und in die Brust hinein. Und wenn sie Jäger werden wollen, die Initiation zum Mann und zum Jäger, das bedeutet, dass sie fürchterlich ausgepeitscht und gefoltert werden. Warum? Das ist die symbolische Handlung, dieser Junge da muss erst sterben. Es muss so tief in ihn hineingeschnitten werden, dass symbolisch ein Tod vollzogen wird. Und wenn er dann aus dem Busch herauskommt, aus dem Wald, mit weißer Farbe angestrichen, dann ist er ein neuer Mensch. Und dann erst ist er gemeinschaftsfähig. Das ist ein ungeheurer Vorgang in den Religionen. Der Mensch, so wie er ist, kann überhaupt nicht Mensch sein. Man muss ihn durch den Tod hindurchführen, jedenfalls symbolisch. Das sagen alle großen Heilswege der Religion. Einer heißt Askese. Du darfst nicht essen, du darfst die Sexualität nicht betätigen. Du musst deinen Trieb töten, sterben musst du. Oder der Rausch, die Ekstase. Diese alte Welt ist nichts. Du musst dich mit den Drogen in eine Welt darüber voller Farben und voller Glanz bewegen und voller Leichtigkeit. Du musst erst Mensch werden. Oder der Weg der Erkenntnis in Indien, vielleicht das Aufregendste. Du musst in der Meditation entdecken, es gibt dich gar nicht. Und die Welt drumherum gibt's auch nicht. Das ist alles nur Schein und Illusion. So tief geht das mit der Tötung. Das eigene Ich und die ganze Welt muss in der Meditation in nichts aufgelöst werden. Erst dann gibt es überhaupt Möglichkeit zur Freiheit. Oder das Opfer in den Religionen. Man darf doch nicht meinen, es wäre für die Eltern eine Spielerei gewesen, ihre Kinder zu schlachten. Das war schon ein tiefer Akt, sich selbst ins Herz hineinzuschneiden. Aber das muss man tun, denn nur durch Sterben gibt es Leben. Das ist eine ungeheure Sache in den Religionen. Es geht durch Sterben nur. Der Mensch, so wie er ist, das ist nichts. Was diese Diagnose angeht, jetzt sage ich es mal so, haben wir die tiefste Gemeinsamkeit zwischen dem Religion und dem Christenglauben. Was die Diagnose angeht, es geht durch Sterben nur. Man muss am Menschen etwas tun, sagen die Religionen. Nicht wahr? An der Stelle müssen wir ja sagen, was wir heute in Europa an Selbstverwirklichung haben, das ist dem gegenüber lächerlich. Da bist du nun so, wie du bist, und nun entfalte dich mal, verwirkliche dich, und das kann so aussehen, dass junge Leute nachts nicht wissen, was sie tun sollen und irgendeinen Akt der Selbstbestätigung haben wollen, dann fangen sie an, einfach Türken anzuzünden. Demgegenüber haben die Religionen eine tiefe Diagnose. Mensch, du musst in den Tod hinein. Die Diagnose ist wahr, sie ist ewig wahr. Nur die Therapie ist im christlichen Glauben nun etwas ganz anderes. Nämlich, es geht um den fremden Tod. Es geht um den Tod Jesu Christi. Und in diesen Tod müssen wir hinein und in seine Auferstehung. Ja, es ist wahr, es geht durch Sterben nur. Aber es ist nicht das Sterben, das wir selber inszenieren. Das Sterben unter dem Gesetz, sondern es ist das Sterben, das Gott für uns vollzogen hat und in das wir hineingesteckt werden sollen. Man kann das auf eine einfache Formel bringen. Die Religionen wollen Beschneidung. Man muss am Menschen herumsägen und abschneiden, je mehr, desto besser. Je tiefer ins Fleisch, je tödlicher, desto besser. Die Religionen wollen Beschneidung, der christliche Glaube will Taufe. Das heißt, hineintauchen, Römer 6, in das Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Sein Tod macht's. Das ist das, was jetzt auf der anderen Seite steht. Also was haben wir bisher? Im Hintergrund, Gott will Gemeinschaftsbewegung, durch die Sünde ist sie gefährdet. Menschen haben entdeckt, wir brauchen Gemeinschaft, die Aufklärung, das ist am Ende. Die Religionen sagen, Gemeinschaft ist notwendig, aber wir brauchen neue Menschen. Durch den Tod. Man muss sagen, auf diesem Weg der Selbsttötung in den Religionen wird am Ende keine Gemeinschaft geschaffen. Im Buddhismus sind es immer nur die Einzelnen, die sich treffen. Buddha sagt, der Weg zur Vollkommenheit ist der Weg des Einzelnen. Auch in einem buddhistischen Kloster gilt letztlich ohne einander der Weg zum Heil je einzeln. Und das ist im Islam nicht anders. Gemeinschaft schaffen sie nicht, vor allen Dingen in Indien nicht, wo man sagt, es gibt dich ja gar nicht. Und den anderen Menschen gibt es auch nicht. Und die Welt gibt es nicht. Wie kann es da Gemeinschaft geben? So, das ist die Bühne. Der heilsgeschichtliche Hintergrund, das Scheitern der Gemeinschaftsbewegung Aufklärung und das Heraufbrechen der Religion mit der tiefen Diagnose, es geht durch Sterben nur. Was ist jetzt darin die biblische Botschaft? Die biblische Botschaft kann man zusammenfassen in dem einen Wort, das Ihnen in den Texten ja sicher aufgefallen ist, Leib Christi. Das ist etwas, was in der ganzen Welt der Religion gar nichts Vergleichbares hat. Leib Christi. Und wenn wir Gnadau gemeinschaftsbewegend sein wollen, dann kann das nur bedeuten, wahrnehmen, was das heißt, Leib Christi. Leib Christi. Darüber lassen Sie uns jetzt ein bisschen nachdenken. Leib Christi, so ein bisschen biblische Theologie. Zwei Vorbemerkungen. Leib ist nicht Körper. Körper ist entseelter Leib. Eine meiner Schwägerinnen sagte jetzt, ihr Vater war gestorben, den sie sehr geliebt hatte. Sie hatte an seinem Sarg gestanden, hat ihn noch einmal angeschaut. Das ist er nicht mehr. Das, was da übrig geblieben ist, das könnt ihr ruhig beerdigen. Das ist nicht mein Vater. Körper ist das, was übrig bleibt, wenn ein Mensch entseelt ist. Aber Leib, Leib meint den Menschen, wie er leibt und lebt, als Person. Und Leib mit all seinen Gliedern und Organen und Leib mit all seinen Bezügen in die Welt hinein, das ist Leib, das ist das eine. Leib ist also der ganze personhafte Mensch. Und das andere, wenn man von Leib Christi redet, das sage ich jetzt vorweg, dann ist das kein Gleichnis. Es ist kein Bild, sondern es ist gemeint, dass der auferstandene Herr, sowie der Vorösterliche, einen realen irdischen Leib hat. Das ist seine Gemeinde, Leib Christi. Und das ist die eigentlich ungeheuerliche Aussage über Gemeinschaft und Gemeinschaftsbewegung Leib Christi. Jetzt will ich ein paar Stationen nennen. Man müsste ja von Weihnachten reden, dass Gott leibhaft wird in unser armes Fleisch und Blut. Man muss von Karfreitag reden, wo er leibhaft am Kreuz hängt. Man muss davon sprechen, dass er leibhaft aufersteht, nicht als ein Geistwesen, nicht als eine Idee. Man muss davon sprechen, dass er in die Gemeinde durch seinen Geist hineingeht, Leib Christi. Man muss davon reden, dass das Ende der Wege und Werke Gottes Leiblichkeit sein wird. Der ganze Horizont unseres Glaubens steht unter dem Stichwort Leib. Ich nenne jetzt ein paar Stationen. Da zieht Jesus, der irdische Jesus, durchs Land. Und dann beruft er Leute und dann sagt er nicht wie Buddha, ich habe eine wichtige Lehre für euch, sondern folget mir nach. Er bindet sie leibhaft an seine Person, sodass sie ganz leibhaft hinter ihm dreingehen, das heißt nachfolgen. Und dann, da lädt sich Jesus selber königlich ein als Gast bei einem vornehmen Mann wie dem Zachäus. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Das hätte ein Pharisäer nie getan. Denn das ist das Haus eines Sünders und das Haus eines Sünders ist unrein. Was macht Jesus in dem Haus? Steht nicht, dass er da eine Bibelstunde hält, sondern einkehren heißt, ich muss heute Abend bei dir essen. Essen ist im Judentum der Akt, wo man unter dem Segensspruch Gemeinde Gottes wird. Essen ist immer eine Beziehung nach oben. Deshalb sagen die Pharisäer, nur mit Gotteskindern, nur mit Brüdern können wir essen. Zachäus ist draußen. Jetzt kommt Jesus in das Haus des Zachäus und bricht das Brot und gibt es ihm und spricht darüber den Gottessegen. Das heißt, Jesus spricht dem Zachäus leibhaft bei diesem Akt des Essens die Vergebung zu. Nimmt ihn in die Gottesgemeinschaft hinein und jetzt wird er ein neuer Mensch. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Also die Sündermale Jesu sind so etwas Wunderbares, dass Jesus leibhaft durch Essen und Trinken Menschen mit Gott versöhnt. Das verdichtet sich dann in dem letzten Mahl Jesu. Das war ja auch unsere Bibelstelle. Das ist mein Leib. Da nimmt Jesus das Passamahl und das ist ja das Mahl der Befreiung aus dem Konzentrationslager Ägypten. Aus dem Todesbezirk Ägypten und gleichzeitig die Zusammenfügung zum Volk Gottes. Dieses Passamahl nimmt Jesus und gibt ihm einen neuen Sinn. Nämlich das Passamahl wird jetzt zu dem Mahl der endgültigen Befreiung von Sünde, Tod und Teufel und der Gründung der neuen Gemeinde, die daran Anteil haben. Was sagt Jesus denn da? Das ist mein Leib. Das heißt nicht, das ist mein Körper, sondern ich muss übersetzen, das ist Gufi, Das bin ich, so wie ich leib und lebe. Ich gebe mich euch. Und das ist mein Blut, das sind nicht die 6 Liter, sondern das ist mein Sterben für euch. Ich gebe mich mit meinem Tod jetzt für euch hin. Das sagt er. Er gibt sich uns als unser Heiland in seiner Person und in seinem ganzen Werk. Das gibt er uns da. Und dann gibt er uns das in, mit und unter Brot und Wein. Wissen Sie, Brot entsteht durch das Sterben von Körnern, die zermahlen werden, so werden sie Lebensmittel. Und Wein entsteht durch das Zerquetschen von Trauben, die sterben müssen, und so werden sie Lebensmittel. Brot und Wein predigen es also, durch meinen Tod und durch meine Auferstehung dürft ihr leben, Brot und Wein. Brot und Wein ist aber noch etwas anderes. Brot wächst ja nicht einfach, sondern Brot muss man backen. Das heißt, Brot ist immer ein Stück Natur und ein Stück Kultur. Natur, es bringe die Erde hervor, der Segen Gottes. Und Kultur, dazu gehört der Landwirt und dazu gehört der Bäcker, der Konditor. Es muss gebacken werden. Beim Wein ist es genauso. Natur und Kultur. Jetzt erwählt Gott ein bestimmtes Stück Natur und Kultur und damit sagt er, das, was auf Erden wächst und das, was ihr Menschen tut, ich lasse es nicht los. Darüber steht meine Verheißung bis in Ewigkeit. Natur und Kultur. Und dann das Nächste. Im Essen und Trinken. Wir nehmen die Gnade Gottes essend und trinkend auf. Das tun wir hier am Sonntag. Essend und trinkend. Gläubig essend und trinkend. Aber das heißt doch, es geht in Magen und Darm hinein. Euer Leib hat eine Ewigkeitsverheißung. Euer Leib. Was geschieht jetzt dabei? Indem die Jünger so Anteil an Jesus bekommen, bekommen sie Anteil aneinander. Das ist die eigentliche Gründung der Familie Gottes. Aus allen Familien und soziologischen Beziehungen dieser Welt heraus die Familie Gottes. Luther sagt, Jesus ist beim Abendmahl, was ist er? Der Koch. Er bereitet die Speise. Er ist der Kellner, er gibt sie uns. Und er ist Speise und Trank. So wirklich ist das im Abendmahl, gibt er sich selbst, so dass Menschen dabei verbunden werden. Und nun hat Paulus, 1. Korinther 10, Vers 16, ein Stück neutestamentlicher, also muss sagen frühchristlicher Abendmahlstheologie zitiert. Da sagt er, der Kelch, über den wir den Segen sprechen, ist er nicht die Anteilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht Anteilhabe am Leib Christi? Also wir bekommen an Christi Leib Anteil. Jetzt folgert etwas daraus. Wenn es ein Brot ist, dann sind wir viele ein Leib. Indem wir von dem einen Brot essen, geschieht etwas an uns. Wir werden ein Leib. Und dann in 1. Korinther 12 geht Paulus noch ein Stück weiter. Wir werden nicht nur ein Leib, wir werden sein Leib. Also der Auferstehungsleib, der österliche Leib Jesu, der greift aus. Er greift aus und saugt und zieht Menschen in sich hinein, die Glieder an seinem Leib sind. Der Leib Christi werden wir. Noch einmal, das ist kein Bild. Der auferstandene Jesus Christus hat auch nach Ostern einen irdischen Leib, in dem er sichtbar wird, greifbar wird, wirksam wird, an Menschen handeln will. Und dieser Leib sind wir. Ein Leib. Also, das Abendmahl steht in der Mitte, das ist mein Leib. Dann die Folgerung, wer von dem einen Brot isst, wird selbst ein Leib. Und dann der nächste Schritt, damit sind wir Leib Christi. Das ist kein Bild. Das ist das Tiefste, was man über uns sagen kann. Wir alle sind Glieder an dem irdischen Leib des auferstandenen, gekreuzigten Jesus Christus. Das ist die konkrete Form der Gemeinschaftsbewegung Gottes heute. Das, was man im Buddhismus die Gemeinde nennt, der Sangha, das ist eine Addition von einzelnen Mönchen, die aus Zweckmäßigkeitsgründen miteinander meditieren, miteinander essen, miteinander schlafen, aber der Weg zum Heil ist je einzeln. Auch in einem buddhistischen Kloster gilt Martin Walsers Parole ohne einander. Und das, was man im Islam die Gemeinde nennt, die Umma, das ist einfach die Addition einzelner Leute, die sich zu einem Freitagsgebet treffen, aber jeder spricht sein Gebet einzeln, parallel vielleicht, unisono und doch jeder einzeln. Die Religionen kennen keinen Leib Buddhas. Es gibt nur den einen wahren Gottesleib in Jesus Christus, dann das andere. Der Leib ist vor den Teilen da. Also der Leib Christi wird nicht so, dass einige Leute sagen, es ist ja schön fromm zu sein, aber schöner ist, wenn 7 fromm sind. Wenn 8 sind, dann können wir sogar ein Doppelquartett machen, dann haben wir schon eine Gemeinschaft. Wunderbar. Also indem die einzelnen Frommen sich zusammenschließen, so entsteht Leib nicht durch Addition, sondern der Leib ist anfangs da und ergreift uns in sich hinein. Und was jetzt die Aufklärung angeht, Gemeinschaftsbewegung, der Mensch ist es, da ist das doch die wunderbare Botschaft im Neuen Testament. Christen, so haben die Väter gesagt, sind das dritte Geschlecht. Erstens gab es das Geschlecht der Juden, die Auserwählten. Daneben das zweite Geschlecht, die Heiden. Und nun kommt das dritte Geschlecht, die Gemeinde Jesu Christi. Und das heißt nun, in der Gemeinde Jesu Christi gilt der Unterschied Jude und Grieche, der religiöse Unterschied. Gilt der Unterschied Mann und Frau, der biologische Unterschied. Gilt der Unterschied Nobelpreisträger und Hilfsschüler, der intellektuelle Unterschied? Gilt der Unterschied Schwarz und Weiße, der rassische Unterschied? Nichts. Alle diese Unterschiede sind zutiefst in Jesus Christus gelöscht. Das heißt, Gemeinde Jesu Christi ist nicht nur internationale, wie die Marxisten gesagt haben, weil es überall die Klassen gibt, sondern ist etwas, was den ganzen Gedanke der Nationen sprengt und durchzieht, allzumal einer in Christus. Darin sind wir Vorhut der neuen Menschheit. Das heißt jetzt weiter, ich darf wissen, ich bin ein Glied an diesem Leib. Ein Glied. Wenn ein Christ im Gefängnis ist, in Einzelhaft, oder wenn ein Christ auf eine Insel verschlagen wird, dann betet er Vater unser. Auch da, wo einer ganz allein ist, bleibt das Vater unser. Ich glaube nämlich, dass ein Glied und das andere Glied am Leib so zusammengefügt sind, dass sie sich heilsnotwendig brauchen. Nicht wahr? Wenn einer auf der Insel Bibelstellen in der Einsamkeit in seinem Kopf memoriert, dann hat er sie doch von Matthäus oder hat sie von Lukas oder hat sie von Paulus. Wenn er das Vaterunser nachspricht, der hat es aus der Gemeinde gelernt, in der er groß geworden war. Selbst der einzelne Christ in der Isolationshaft ist Glied der Gemeinde. Und ich glaube jetzt, dass ein Glied das andere notwendig braucht. Technisch gesagt wie bei einem Puzzle. Wenn bei einem Puzzle ein kleines Feld fehlt, ist das ganze Puzzle nichts wert. Wenn in einem Orchester eine Stimme nicht besetzt wird, kann die Partitur nicht aufgeführt werden. In dem Sinne, jedes Glied braucht das andere. Nicht wahr? Der andere ist für mich heilsnotwendig, weil Jesus das so will. Das ist Gemeinschaft. Jetzt das andere. Zur Gemeinschaft gehört ungeheure Farbenvielfalt. Jeder ganz individuell und jeder ganz einmalig. Bunt muss das sein, dass wir gar nicht anfangen, das zu schematisieren. Bunt und farbig und vielfältig, ganz individuell. Man wird nie so sehr individuell wie da, wo Jesus Christus in unser Leben eintritt. Und gleichzeitig, bei aller Farbenvielfalt, doch eine große Farbsinfonie, die zusammengehört. Jenseits dessen, was in unseren Kulturen immer passiert. Entweder sind wir individualistisch, jeder für sich allein, oder wir sind kollektivistisch, die Partei ist alles, das Volk ist alles, der Einzelne ist nichts. Dieser Gegensatz ist in der Gemeinde wunderbar aufgehoben. Ich werde nie so sehr ich selbst, wie wenn ich bei Jesus bin. Aber ich werde ich selbst immer nur so, dass ich sehe, ich bin von den Brüdern und den Schwestern her und auf sie zu. Die Überholung des Gegensatzes von Individualismus und Kollektivismus, das ist Leib Jesu Christi. Und dann? Der irdische Leib Jesu Christi, und das ist eine vorläufige Größe. eine Leidensgestalt. Nicht wahr? Wir können mit Gnadau nicht prunken. Wir können mit Gnadau nicht prunken. Mich hat das immer beschäftigt, warum am Anfang Gnadaus ein großes Aufbrechen in bestimmten, jetzt sage ich mal, Oberschichten geschah, auch kulturellen Oberschichten. Ob das Jasper von Oertzen oder Eva von Thiele-Winkler war oder Christa von Fieban. Am Anfang stand der deutsche Adel, das Junkertum. Am Anfang Gnadau stand also auch eine Bildungsbewegung. Das haben wir heute nicht mehr. Das ist ja keine Schande, nicht, dass wir keine Adlige sind. Wir sind ja von Gottes Gnaden. Aber man muss das doch sehen, dass wir jetzt soziologisch gesehen sind wir in Gnadau untere Mittelschicht. Wir erfassen eine bestimmte soziologische Schicht. Die anderen erfassen wir auch nicht. Ja, wenn wir jetzt sagen könnten, die psychisch Kranken, die Tippelbrüder, die Asozialen, die Alkoholiker, die strömen zu uns herein. Wir haben die Motorradfreaks und die Leute, die da mit den Walkmans unterwegs sind. Die strömen nach Gnadau, wo sollen sie sonst hingehen? Wir haben weder die einen noch die anderen. Ich weiß nicht, woran es liegt, man muss sich das überlegen. Aber sicher auch ein Stück Leiden, dass wir nur eine bestimmte Schicht ergreifen. Dies Leiden gehört zur Karfreitagsgestalt des irdischen Leibs Jesu. Vorläufiger Leib, und auch das andere gehört zu Gnadau. Wir sind vorläufig auch, indem wir Jesus Leiden machen an uns. Zueinander kann man auch nur finden durch Buße. Zueinander kann man nur finden, indem wir uns wechselseitig immer wieder um Vergebung bitten und Vergebung zusprechen. Aber vorläufig nur noch in dem positiven Sinn. Was jetzt hier in Gnadau ist, das läuft dem voraus, was einmal sein wird. Neuer Himmel, neue Erde und dann ganz große Gnadauer Konferenz, nur dass Gnadau dann die ganze Christenheit, die Gemeinde Jesu Christi, umfängt und dass man da nicht mehr Schlange stehen muss. Jenes Wunder, auf das wir unterwegs sind, bisher ist der Leib vorläufig. So, jetzt will ich noch ein paar Dinge sagen und dazu möchte ich Sie bitten, dieses Bild unten anzuschauen. Dieses Pfingstkreuz von dem Münchner Künstler Karl Hemeter. Da soll es uns noch mal ein wenig anschaulich werden. Das ist ein Pfingstkreuz. Was geschieht denn da? Da oben ist so ein Gebilde, zwei Kurven liegen umeinander, Parabel nennt man die mathematisch. Und darüber ist die Sonne, das ist Gott selbst. Und so eine Taube, die im Sturzfluch nach unten schießt. Das heißt, der Geist Gottes, das ist nicht unsere Welt. Das ist die Welt oben, aber der Geist Gottes hat ein Gefälle zu uns hin. Und die Strahlen, die von der Sonne ausgehen, die durchstoßen diese Barriere dort und sie kommen bei den Einzelnen an. Das heißt, Geist Gottes entzündet Menschen. Es ist nicht unsere Begeisterung, es ist sein Geist. Und darum ist der Grundriss auch ein Kreuz. Geist Gottes ist da, wo Menschen Jesus Christus konkurrenzlos wichtig wird. Der Geist hat überhaupt kein Thema, außer Jesus Christus. Der Geist ist kein Thema, sondern das Thema des Geistes ist, Jesus Christus groß zu machen. Das Kreuz. Jeder Christ gleicht dabei einer entzündeten Kerze. Ich habe mal mit einem unserer Jungen eine Kerze gegossen. Aus altem Talch mit einem Docht darin. Das ist uns auch wunderbar geglückt. Sie sah also sehr repräsentativ aus. Nur das Ding wollte nicht brennen. Vielleicht hatten wir den falschen Docht genommen. Was ist eine Kerze, die nie brennt? Ein Auto, das nie einen Meter fährt? Was ist ein Brunnen, der nie einen Tropfen Wasser gibt? Nicht wahr, eine Kerze, die nicht brennt, ist ein ganzer Unsinn. Es gibt ja jetzt so schöne Kerzen mit wunderbar barocker Ausgestaltung drumherum. Und wenn so eine Kerze sagen könnte, ich bin zu schön zum Brennen, man muss mich konservieren, dann wäre solch eine Kerze auch ein ganzer Unsinn. Ich denke, das ist eine ganz tiefe Aussage. Christen sind Menschen, die vom Geist Gottes angezündet wurden, um für Jesus Christus zu brennen. Und dass wir uns daran verzehren, das ist der Gewinn unseres Lebens. Hier ist Verlust Gewinn. Und wer sich erhalten will, der wird sein Leben verlieren. Das ist Pfingstweisheit. Der Mensch eine Kerze. Ich sag's mal ganz schlicht. Was wir uns am Ende unseres Lebens doch wohl alle wünschen, ist, dass es Menschen gibt, die Gott dafür danken, dass es uns gegeben hat. Das wäre ein erfülltes Leben, wenn am Ende Menschen stehen, die Gott dafür danken, dass es uns gegeben hat. Das kann dann geschehen, wenn wir von ihm entzündete Kerzen werden. So, wie sind denn diese Menschen miteinander verbunden? Das sieht ja nicht gerade nach Gemeinschaftsbewegung aus, sondern das sieht so aus, dass die alle isoliert nebeneinander stehen. Ist das eigentlich Gemeinschaft oder ist das ohne einander? Nun, der Künstler wollte hier nicht den Eros darstellen, die Liebe, die Menschen fasst. Dann hätte er die alle so darstellen müssen, passt auch zu Kerzen schlecht, dass die sich wechselseitig im Arm gehabt hätten. Und sie hätten sich doch wenigstens die Kerzenhand reichen müssen. Brüder reicht die Hand zum Bunde. Das ist nicht dargestellt, sondern was hier dargestellt ist, das ist eine ganz andere Verbindung. Was verbindet diese? Nicht der Eros, nicht die Sympathie, sondern sie haben alle denselben Blickpunkt. Sie schauen alle auf die Sonne, auf das Symbol Gottes. Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt, lieben heißt nicht ein Leben lang sich wechselseitig anschauen. Das kann auch bei frommen Leuten so langweilig werden, dass Ehen kaputt gehen. Sondern lieben heißt miteinander in die gemeinsame Richtung blicken. Ein Thema haben, ein Thema, das größer ist als wir, auch in der Ehe. Und umgekehrt, die Strahlen von oben, die verbinden den Flügelmann ganz links und den Flügelmann ganz rechts. Also, bei diesem Kreuz entstehen ganz viele Dreiecke. Wir sind als Dreieck miteinander verbunden. Das heißt, ob mir in der Gemeinschaftsstunde oder im EC dieser oder jener, diese oder jene sympathisch ist, ist völlig uninteressant. Sympathie macht nicht die Gemeinde Jesu, sondern dass wir denselben Vater haben und denselben Herrn, das macht uns zu Brüdern. Ich war meine Frau, die habe ich mir suchen und erbitten können. Wählen. Auch einen Freund kann man sich aussuchen, aber Geschwister sind Schicksal. Ob sie ihre Brüder und Schwestern mögen, Geschwister sind Schicksal. Was heißt denn das nun? Der alte Karl Barth soll einmal gefragt worden sein, sehen wir im Himmel unsere Lieben wieder? Darauf habe er geantwortet, ja, aber die anderen auch. Wir werden im Himmel mit denjenigen zusammen sein, die Jesus Christus erwählt hat. Und wenn die uns heute nicht sympathisch sind, umso schlimmer für uns. Aber die Sympathie, also die seelische Gemeinschaft, stiftet nicht Gemeinschaft von Christen, nicht das Umarmen, nicht das sich die Hände reichen, sondern dass wir einen Vater haben, die Gemeinschaft mit ihm, Dreiecksbeziehung, geistliche Gemeinschaft, pneumatisch, nicht psychisch, sagt Bonhoeffer. Und dann, wie sind die da angezogen? Nicht? Wir haben gestern gehört, das Outfit macht den Menschen. Wie sind die angezogen, als wenn die bei einer Kaufhalle alle an derselben Stange vorbeigegangen sind? Jetzt haben sie alle so dieselbe Kutte gekriegt. Langweilig. Was soll das heißen? Ich denke, es ist was ganz Wichtiges. Das ist das weiße Taufgewand. Das weiße Taufgewand hat schon in der Urgemeinde all die Unterschiede, die es unter uns gibt, zugedeckt. Den Intellektuellen und den, der schwach im Denken war. Mann und Frau, Schwarze und Weiße, das Taufgewand macht uns alle ja wieder gleichrangig, gleichwertig. Jeder ist einen Christus wert. Das ist eine wunderbare Sache. Ich darf jeden Menschen so ansehen, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Das ist die Valuta. Das ist der Wert, nach dem ein Mensch, jeder Mensch, auch ein Alkoholiker, der mir begegnet, ist ein Kandidat des ewigen Lebens und Jesus Christus wert. Das ist seine Währung. Alle das eine weiße Kleid. Ja, und jetzt nehme ich Sie gern mit nach Unterweissau und dann würden wir uns die Gesichter ansehen, diese Figuren. Da würden Sie merken, zwar alle das gleiche weiße Kleid, aber alle doch ganz individuelle Gesichtszüge. Also der zweite von links, der ist mir sehr lieb. Das ist jemand, bei dem hat die Stirn schon optimale Ausmaße erreicht. Die Haare sind schon weg. Das heißt, zur Gemeinschaftsbewegung gehören die Alten wie die Jungen. Wehe uns, wenn wir das Generationsproblem hereinholen in unsere Kreise. Das gehört in den alten Äon. Das ist das, wofür Jesus Christus gestorben ist, um das zu zerreißen. Die Alten und die Jungen. Und dann sieht man da ganz unterschiedlich Begabte. Also ganz rechts außen, da steht einer, der faltet die Hände. Der hat sicher keinen Blaukreuzverein gegründet oder irgendeine solche, sonst diakonische Einrichtung. Dessen Charisma ist das Gebet. Ich weiß von einem westfälischen Pfarrer, der seine Konfirmanden in die einzelnen Häuser schickte, zu den Alten, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen konnten, ihnen eine Fürbitteliste ins Haus bringen ließ und erklärte, die wichtigsten Mitarbeiter in Herford seid ihr. Die Alten, das Beten. Oder der andere daneben, der zweite von rechts, der die Hand auf die Brust legt. Das ist einer, der sich nicht ausstaunen kann darüber, dass Jesus ihn erwählt hat. Jenes unbegreifliche Staunen, warum ich dabei sein darf, heute und überhaupt. Und so könnte man jede Figur untersuchen, überall würde man merken, alle gleichrangig, aber jeder ein Stück Handarbeit, jeder ganz individuell. Gott hat seinen Leib so zusammengemischt, heißt es in 1. Korinther 12 wörtlich, dass diese Mischung wirklich vollkommen ist. Einer braucht den anderen. Also, jeder hat eine eigene Gabe. Man muss gar nicht von charismatischer Bewegung reden. Jede Gemeinde ist charismatisch, denn jeder hat bestimmte Gaben. Nur müssen wir sie dem anderen entdecken, helfen und zusprechen. Ich will das aus unserer Gemeinschaft in Werdohl erzählen. Wir hatten da einen sehr tüchtigen Musiker, der das Harmonium spielte und den Chor leitete. Und als der eines Tages entdeckte, dass ich mit dem Harmonium auch so ein bisschen könnte, der sagte er, nicht wahr, heute Abend spielst du. Die nächste Gemeinschaftsstunde heute Abend spielst du. Nicht, weil ich es besser gekonnt hätte, sondern weil er eine Gabe entdeckt hat und machte er der Gabe Raum. Als ich dann im Studium war und wenn ich wieder nach Haus kam, nicht wahr, du spielst aber doch heute Abend. Mir ist das unvergesslich, wenn wir Gaben wollen, dann müssen wir nicht zu breit mit uns selber im Raum stehen. Dann müssen wir den anderen auch heranlassen, ja heranlocken, nicht wahr, heute Abend spielst du. Ist mir unvergessen, ein Charisma, groß oder klein, zu entdecken und dem Raum zu geben. Wir müssen das denn auch wollen. Einer für den anderen. Ja, und dann sind das 13 Leute. Ja, warum sind es 13? Naja, das sind die 12 plus Maria, aber das ist nicht das Entscheidende. 13 heißt, das ist eine so krumme Zahl, da sollten doch 2013 sein, nicht? Das heißt, nach rechts und links, nach überall ist das offen. Diese 13er-Gruppe ist kein exklusiver Club, sondern offen für alle. Da darf man herzustreben. Und wenn man ein Kreuz nimmt und senkrecht steht und das dreht, dann haben Sie alle Himmelsrichtungen, Nord, Süd, Ost, West. Oder wenn Sie es auf den Boden legen, auch. Das heißt, diese Gemeinde Jesu Christi ist die eine Schar, die durch alle hindurchgeht, der eine Leib Christi, der eine universale Leib Christi. Eine letzte Beobachtung zu dem Bild. Es sieht ja zunächst so aus, als ob die da Starrposition gefasst hätten. Wenn man länger zusieht, dann merkt man, die sammeln sich gerade zu einer Prozession und jetzt gehen die nach unten weg, mitten in den Saal hinein. Wir sind Gemeinschaftsbewegung. Lassen Sie mich das so sagen. Pietismus ist Bewegung. Das ist das Entscheidende. Und Bewegung ist Salz und Sauerteig. Pietismus ist keine Kirche. Nicht wahr, ich kann mir unter Luthertum was vorstellen, unter Reformiertentum, unter Katholiken, unter Orthodoxen, das kann man alle bekenntnismäßig definieren. Aber Pietismus ist keine Kirche, sondern eine Bewegung. Und wenn eine Bewegung nicht mehr glaubt, eine Bewegung zu sein, dann wird sie Kirche. Wenn eine Bewegung sich ihr Bewegungssein nicht mehr zutraut, dann organisiert und institutionalisiert. Wir sollen Sauerteig und Salz sein. Wir dürfen ruhig als Sauerteig den Landeskirchen gelegentlich Blähungen verursachen. Aber drin, wir sind Bewegung drin. Pietismus ist Bewegung und solange wir an Bewegung glauben, glauben wir, dass Sauerteig hineindringt. Ein Leib. In unserer zerfallenen Welt, die Aufklärung schafft es nicht. Die Religionen sagen, wir müssen den armen Leuten im Abendland helfen. Dabei haben wir dieses wunderbare Wort, dass der gekreuzigte und auferstandene Herr in uns sich einen vorläufigen Leib schafft. Da werden wir anschaulich. Jesus will anschaulich. Unsere Hände will er benutzen. Er will anschaulich werden durch uns als Bewegung da, wo wir stehen. Ich will schließen. Ich habe gestern meinen alten Freund Klaus Teschner wiedergesehen. Und es ist mir immer eine Herzenserquickung, wenn ich sein Lachen sehe. Ich erinnere mich, wenn ich ihn sehe, an 1957 Sommersemester, das war unser erstes Semester in Münster. Es war das Sommersemester, aber schneite und war schrecklich kalt und die Wohnungen waren ungeheizt. Dann waren wir im Gottesdienst gewesen, da ist uns auch nicht warm geworden. Dann sind wir hinterher miteinander an eine Gaststätte gegangen, der Salzstraße in Münster, das Salzrümpchen. Damals konnte man noch für 1,40 € ein Mittagessen kriegen. Dann haben wir uns ausgeweint. Er kam aus dem Weigelhaufen und sagte, ach, was bin ich einsam. Und ich kam aus dem EEC und sagte, ach, was bin ich allein. Und als wir uns ausgeweint hatten, da haben wir entdeckt, ja, wir sind doch Brüder, da sind doch zwei, die Jesus Christus lieb haben. Gemeinschaft mitten in dieser Entfremdung, wo wir anfingen, unseren Budenkoller zu kriegen als isolierte Studenten. Lieber Klaus, ich habe eine traurige Mitteilung. Das Salzrümpchen gibt's nicht mehr. Ich habe aber für uns alle eine fröhliche Mitteilung. Die Gemeinschaft im Leib Christi, die Bruderschaft solcher und Schwesternschaft, die den Herrn Jesus lieb haben und die Glieder an seinem Leibe sind, diese Gemeinschaft bleibt in Ewigkeit.